Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ferdows Forudostan, Leiterin des Ressorts Innenpolitik bei der Süddeutschen. Guten Tag, Frau Forudostan.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sie sind ganz schön außer Atem.
Habe es aber gerade noch geschafft. Es ist alles passiert, was passieren kann. Ich bin rechtzeitig losgefahren von meinem letzten Termin und dann gab es erst eine Sperrung, dann gab es einen Stau. Dann gab es einen Unfall und nochmal einen Stau und dann hat sich der Taxifahrer noch ein bisschen verfahren.
Könnte natürlich sein, dass es auch damit zu tun hatte, dass in Berlin eben die Fridays for Futures Demonstrationen stattfinden, oder? Vielleicht war auch deswegen die Straßensperrung.
Richtig, das kann sein und dann wäre es ja für einen guten Zweck.
Über diesen guten Zweck wollen wir gleich sprechen in dieser Sendung, aber später haben wir natürlich noch ein anderes Thema, nämlich Mays Rücktrittsankündigung. Freue mich auf diese Stunde. Heute streiken die Schüler und Studenten in 110 Ländern, in Deutschland in 140 Städten. Streik für den Klimaschutz, globaler Klimastreik vor der Europawahl. Hier zu Gast im Studio Ferdows Forudostan von der Süddeutschen Zeitung und die Feuilleton-Seite, also der Aufmacher. Frau Forudostan beschäftigt sich auch natürlich mit diesem Thema, dass einmal der Aufruf dieser jungen Streikbewegung macht alle mit. Also man will auch die älteren Erwachsenen sozusagen mit auf die Straße holen. Und dann ist da ein Text von Prominenten, von Wissenschaftlern, von Intellektuellen, die sich solidarisch erklären. Wenn Sie jetzt nicht hier wären im Studio bei mir, würden Sie mitstreiken?
Tja, kann gut sein. Ja. Ich habe gerade im Moment überlegt, was ich dann stattdessen in München tun müsste, wenn ich nicht hier bei Ihnen wäre in der Redaktion. Da setzt ja sofort irgendwie so das Rad im Kopf ein, dass der sagt, dann müsstest du noch das und das und das erledigen. Aber das ist ja der Sinn eines Streiks, dass man genau das nicht macht, was man eigentlich normalerweise tut. Und damit zum Ausdruck zu bringen, wie man zu einer Sache steht, was man einfordert. Hier würde ich sagen, bei uns Journalisten ist es natürlich insofern ein bisschen schwierig mit dem Streik, als wir ja darüber auch berichten und berichten sollen. Das ist unsere Pflicht und wir wollen das ja auch.
Wer mitstreikt heute vor dem Brandenburger Tor? Das ist Lilly Rein, 15 Jahre alt, Mitorganisatorin von Fridays for Future hier in Berlin. Frau Rein, hallo, grüße Sie.
Guten Tag.
Wie ist denn die Stimmung gerade vor dem Brandenburger Tor?
Also die Stimmung ist super. Es hat gerade angefangen. Und alle Leute sind schon super dabei.
Haben Sie das Gefühl, dadurch, dass es jetzt auch das Wieso-Video gegeben hat, in dem ja die CDU so beschimpft wurde und in dem es auch darum ging, eben nochmal für den Klimaschutz einzutreten, dass das der Bewegung nochmal Auftrieb, noch mehr Auftrieb gegeben hat?
Auf jeden Fall. Das haben ja sehr viele Leute gesehen. Viele waren sich, glaube ich, dessen noch nicht bewusst, was der Klimawandel für Auswirkungen hat. Und Rezo hatte das ja auch gut dargestellt und da sind bestimmt jetzt mehr Leute da.
Okay. Also Sie meinen, dass dieses, wenn ich das fragen darf, Sie meinen, dass dieses Rezo-Video auch nochmal in Ihrer Generation Leute erreicht hat, die von dem, was bisher gemacht worden ist, Fridays for Future, noch nicht so richtig irgendwie angefixt waren?
Ja, also ich denke, es mangelt an Informationen den meisten Leuten. Und dieses Video hatte sehr viele Informationen.
Aber das wundert mich ein bisschen, Frau Rein, wenn Sie sagen, das mangelt an Informationen, weil ich meine, Informationen gerade über diese Frage gibt es doch wahnsinnig viele. Also wenn man sich Zeitungen anguckt, das Deutschlandradio hört, den Deutschlandfunk hört, Fernsehen schaut, was auch immer, oder im Netz, also an Informationen mangelt es doch eigentlich nicht.
Also ich kann zum Beispiel für die Leute aus meiner Generation sprechen. Diese Leute lesen nicht so viel Zeitung oder hören nicht so viel Radio, sondern sind mit ihrer eigenen Welt sehr oft zu sehr beschäftigt sozusagen. Und ich habe von Leuten zum Beispiel aus meiner Schule gehört, dass sie, nachdem sie das Video angeguckt haben, erstmal begriffen haben, was das überhaupt für eine Auswirkung hat, was da gerade passiert. Und dass sie sich dessen noch nicht wirklich bewusst waren, also dass sie nur dachten, es gibt den Klimawandel und das ist irgendwie ein bisschen doof, aber dass sie jetzt da nicht wirklich so viele Informationen drüber hatten.
Aber denken Sie denn wirklich, dass die Information, die Rezo liefert, einfach so stehen bleiben kann? Da sind ja auch so ein paar Dinge, die man durchaus hinterfragen könnte.
Bestimmt. Also wir von Fridays for Future denken und finden, dass dieses Video sehr gut recherchiert wurde. Es hat halt sehr viele Informationen gegeben und ich habe jetzt nicht jede einzelne überprüft, Es kann gut sein, dass da jetzt eine Information war, die vielleicht so nicht ganz richtig war. Damit habe ich mich nicht direkt befasst, aber im Großen und Ganzen hat er ja auch über die Umwelt geredet und hat dann ja auch gesagt, dass es dann so in mehr als 10 Jahren ungefähr eine Kettenreaktion geben wird, die nicht umkehrbar ist. Und das haben viele Leute, glaube ich, erst dadurch verstanden. Also so in meinem Umfeld.
Verstehe. Jetzt gibt es natürlich doch einige noch, die auch die Süddeutsche lesen. Und da ist es eben so, dass heute im Feuilleton dieser Aufruf ihrer Bewegung, der jungen Klimabewegung, steht, die sagt, schließt euch uns an. Also ihr älteren Erwachsenen. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie jetzt so auf die Menschen gucken, die vor dem Brandenburger Tor stehen, dass da schon viele Ältere jetzt auch dabei sind?
Also es sind natürlich überwiegend Schüler und Schülerinnen. Aber auf jeden Fall sind auch viele Erwachsene dort, zum Beispiel auch Omas gegen Rechts sind immer dabei. Mhm. Und da es ja auch diese Initiative gibt, Parents for Future, denke ich, dass durch diese Initiative auch nochmal mehr Erwachsene dazugekommen sind. Also auf jeden Fall sind viel mehr Erwachsene da als am Anfang.
Und ich nehme an, das macht Sie froh.
Auf jeden Fall. Das ist immer eine Bestätigung sozusagen für die Arbeit, die man gemacht hat. Dass es die Leute erreicht hat.
Lilly Rhein, 15 Jahre alt, Mitorganisatorin von Fridays for Future. Vielen Dank, Frau Rhein, für diese Einschätzung und ja, wie soll ich sagen,
gerne.
Guten Streiktag. Erfolgreich.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Tschüss. Also in der SZ, in dem Aufruf von Rudersan steht, heute kämpfen wir Kinder alleine für uns selbst, während so viele unserer Eltern damit beschäftigt sind zu diskutieren, ob unsere Noten gut sind, ob wir unsere Ernährung umstellen sollen oder was im Game of Thrones Finale gerade passiert, während doch unser Planet brennt. Also ich glaube schon, dass die Botschaft tatsächlich jetzt ankommt.
Also zumindestens, also man kann ja nicht sagen, dass sie bei allen Erwachsenen bisher nicht angekommen ist. Das würde natürlich nicht stimmen, aber ich glaube schon, dass sich das stetig verbreitert, dass dieser Fluss immer breiter wird und dass auch da immer mehr Leute sozusagen mit einsteigen. Das ist ja bei vielen Sachen so, das hat man auch bei früheren Themen irgendwie gemerkt, dass oft über die Jungen sozusagen so ein Funke auch in Familien hineingetragen wird, da Diskussionen stattfinden und da auch die Älteren mitgerissen werden. Also insofern kann ich mir das schon vorstellen. Da ist natürlich dieser Aufruf, das ist jetzt ein Element. Und das Video von Rezo, was Frau Rhein da eben sehr eindringlich und eindrücklich geschildert hat, ein weiteres. Und es werden auch noch weitere kommen. Aber ich glaube auch, dass sich das ausweitet.
Auf der Fridays for Future-Seite im Internet stehen all die Orte von Aachen bis Zwickau, in denen in Deutschland heute Demonstrationen angesagt sind für den Klimaschutz. In Neuseeland sind sie schon zu Ende, da ist man uns ja voraus. Die ganze Welt ist eingebunden, 110 Länder. Und in Deutschland diskutieren wir eben seit einigen Tagen über ein Video, das wir eben auch schon kurz angesprochen haben. Dieses Video von Rezo, das die CDU und die politische Landschaft insgesamt aufrüttelt. Hier zu Gast Ferdows Förödöztan, Leiterin des Ressorts Innenpolitik bei der Süddeutschen in München. Dieses Video hat ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit 5 Millionen Klicks generiert. Und unsere Kollegen in Köln beim Deutschlandfunk haben sich heute früh mit Ruprecht Polenz unterhalten, von der CDU, seines Zeichens 72 Jahre alt, der die sozialen Medien für sich entdeckt hat und der hat Folgendes festgestellt.
Politik und die Menschen, die Politik vertritt, für die sie arbeitet, da muss kommuniziert werden. Und wir haben nicht nur durch die sozialen Medien, das, was wir Filterblasen nennen, sondern wir haben offensichtlich eben auch im Kommunikationsverhalten ziemliche Unterschiede zwischen Jungen und Älteren.
Es gibt Unterschiede zwischen Jungen und Alten. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber jetzt wird das so ganz deutlich. Wie meinen Sie, kann man diesen Graben überbrücken?
Eigentlich, indem man es so macht wie Ruprecht Polenz, ne? Und nicht so eine Haltung hat, naja, für mich ist das alles neu, ich muss mich damit irgendwie nicht beschäftigen. Ich kenne so meine gewohnten Kommunikationsstrategien, Kommunikationswege oder auch Ausspielwege dessen, was ich sagen will. Sondern es gibt eben immer neue. Und wenn ich etwas an jemanden herantragen will, dann darf ich das nicht ignorieren. Und das hat die CDU auf eine, wie ich finde, überraschend, ja, ungelenke Weise ist sie damit umgegangen? Und wie gesagt, bei Ruprecht Polenz sieht man, der ist ja älter, auch älter als die jetzige Parteivorsitzende, dass der sehr früh erkannt hat, wie man das, was man mitteilen möchte, auch einem breiten Publikum mitteilt. Mhm.
Aber er sagt ja, er hat auch erstmal geschluckt und wusste auch erstmal nicht, wie damit umgehen. Die CDU hat dann Philipp Amthor beauftragt, diesen Gegenschlag sozusagen zu produzieren, der jetzt aber nicht veröffentlicht wird. Wir hören mal dazu den CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Wir haben tatsächlich ein Video produziert mit Philipp Amthor als Reaktion darauf. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Gespräch miteinander besser ist als eine Videoschlacht. Und ich finde, am besten machen sich junge Menschen ein Bild von unterschiedlichen Positionen, indem man zusammensitzt, indem man auch streitet. Und dann kann sich jeder ein Bild machen. Das ist besser als jeder Videokrieg.
Also zusammensitzen und streiten. Aber wenn jetzt zum Beispiel Rezo eingeladen würde von der CDU und, weiß ich nicht, einen Nachmittag mit Ziemiak streitet, ich weiß nicht, ob das so weiterführt.
Grundsätzlich finde ich schon richtig, dass man Positionen austauscht, über diese Positionen auch redet und dass man auf das, was gesagt wird, auch reagieren kann. Das ist überhaupt keine Kritik an dem Rezo-Video. Ich meine, wenn ich einen Artikel schreibe, dann hat auch niemand die Gelegenheit, in dem Moment zu antworten und ich antworte wieder ihm darauf. Und Video ist einfach nur eine andere Form oder so. Aber grundsätzlich finde ich, ist dagegen gar nichts zu sagen. Nur wogegen etwas zu sagen ist, ist, dass man erst hämisch und von oben herab über dieses Video redet, so nach dem Motto, der hat ja sowieso voller Fehler und was ist das überhaupt für eine Art und so. Dann kündigt man ein Video an, ein sogenanntes Gegenvideo, und dann kassiert man diese Überlegung wieder und sagt, wir sollten doch besser miteinander reden. Also das ist in der ganzen Haltung diesem Rezo-Video und auch Rezo selber gegenüber, finde ich, falsch. Ich finde es ungeschickt, ich finde es auch in der Sache falsch, selbst wenn man ihm tatsächlich, ich habe mir jetzt nochmal die Sachen angeschaut und habe auch nochmal Gegenpositionen gelesen. Einiges ist, glaube ich, wirklich nicht richtig, was er sagt. Einiges anderes ist dafür trotzdem wichtig. Und vor allen Dingen, er spricht ja Sachen an, die wahnsinnig vielen Menschen, besonders jungen Menschen, aber nicht nur denen auf den Nägel brennen. Insofern, was spricht dagegen, diesen Mann von Anfang an ernst zu nehmen? Es spricht alles dafür. Das hat die CDU nicht getan und das fällt ihr jetzt auf die Füße.
Das fällt ihr auf die Füße, das ist richtig. Aber anbiedern wäre andererseits auch keine gute
natürlich.
Idee.
Natürlich,
ne?
Also wenn sich jetzt Paul Ziemiak auch die Haare blau färben würde, ein Käppi aufsetzen und sich da irgendwie vor eine Kamera setzen, das wäre albern, oder wenn die sofort in das ist alles cool Geheul ausbrechen würden, das wäre nicht glaubwürdig, das würde nicht richtig passen. Natürlich hat die CDU als Volkspartei auch ein breites Spektrum, die sie ja auch irgendwie mitnehmen möchte, das ist schon irgendwie klar, und sie muss ja auch nicht sagen, das ist alles richtig, das finden wir alles toll, das kann sie gar nicht sagen, weil manches widerspricht ja auch fundamental ihren Positionen. Aber wie gesagt, ernst nehmen, auf Augenhöhe mit jemandem reden und sich dessen bewusst sein, dass es nicht um einen Mann und irgendwie ein paar Jugendliche geht, sondern dass ganz viele sich davon offenkundig angesprochen fühlen. Grundsätzlich, aber auch wenn es keine 5 Millionen wären, ich würde immer noch sagen, man muss die Leute trotzdem ernst nehmen. Es ist nicht nur die Masse.
Ernst nehmen und das eben auch in einer Zeit, wo man merkt, dass sich einiges tut bei den Jungen und dass den alten Parteien, ja, doch, man kann sagen, die Hose brennt. Die britische Premierministerin Theresa May tritt zurück, das hat sie heute angekündigt. Ihr Amt als Chefin der konservativen Partei will sie am 7. Juni aufgeben.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. I do so with no ill will. But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Da hört man den Schmerz, man hört so richtig die Tränen in der Stimme. Sie sagt also, ich trete mein Amt bald ab, das war die Ehre meines Lebens. Ich tue das jetzt aber ohne Verbitterung, sondern mit Dankbarkeit, dass ich diesem Land dienen durfte. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Naja, ich war wie wahrscheinlich alle der vielen Menschen, die das Geschehen in Großbritannien seit, man muss schon sagen, Monaten mit Spannung verfolgen und manchmal gar nicht glauben können, was da alles passiert, nicht überrascht. Also wir waren ja, glaube ich, alle darauf eingestellt, dass das jetzt der Fall sein würde, dass es nur noch eine Frage von Tagen ist, nur noch eine Frage des Datums, aber nicht mehr des Obs. Ich muss sagen, Theresa May ist heute in dieser Sequenz hier so aufgetreten, wie ich schon ein paar Mal dachte, dass ich, wenn ich an ihrer Stelle wäre, auftreten würde.
Nämlich
emotional angefasst als jemand, der menschliche Regungen zeigt, der zu erkennen gibt, wie nah ihm das alles gibt und was für eine wahnsinnige Belastung, was für ein wahnsinniger Druck. Und damit will ich jetzt gar nichts darüber sagen, was sie richtig, was sie falsch gemacht hat, sondern sie ist eben auch ein Mensch. Und da dachte ich ganz oft, wenn ich sie da gesehen habe, dachte ich, warum bist du so stoisch und warum lässt du nicht erkennen, was es auch für dich bedeutet? Also ich glaube übrigens, dass ihr das manchmal in der Wirkung besser getan hätte, als dieses fast Roboterhafte, was man über manche Phasen bei ihr beobachten konnte.
Ja, ich habe mich auch oft gefragt, warum sie das so tut. Also das war ja fast eine Strategie, nehme ich an.
Es war entweder eine Strategie oder es war ihre einzige Möglichkeit. Jetzt kommen wir natürlich sehr stark in den Bereich der Hobbypsychologie und Küchenpsychologie. Ich glaube, sie können so eine Situation, wenn sie ein bestimmtes Ziel haben und sagen, ich will das erreichen und so viele Gegner und so viele Menschen, die gegen sie sind und so viele gute Argumente oder, also sagen wir mal, nachvollziehbare Kritik, aber auch bösartige Kritik und Intrigen. Und dann kam noch diese ganze Männer-Frauen-Geschichte hinzu. Das muss man, glaube ich, schon sagen, dass ein Teil des Widerstandes auch wirklich sehr geprägt war von dieser Haltung. Die Frau kann es auch nicht. Wie gesagt, ich finde auch, dass sie Fehler gemacht hat. Aber wie gesagt, so wie ein Teil ihrer Gegner aufgetreten ist und dass sie dann so eine für sich einen Panzer zulegen, um das alles auch irgendwie durch und auszuhalten. Mhm. Und dieser Panzer macht natürlich auch, dass man so regungslos wirkt, dass man so wirkt, als könnte da jeder stehen, als hat das mit dieser Person eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und wie gesagt, ich halte es für einen Fehler, aber vielleicht hat sie es nur so geschafft, auch bis an diesen
bis
Tag heute zu kommen.
Durchzuhalten, ja. Ich muss sagen, ich habe sie gar nicht so negativ gesehen, sondern ich hatte tatsächlich den Eindruck, sie hat eine Vision für das Land, das sie, wie sie jetzt auch nochmal gesagt hat, liebt. Nämlich, dass sie sagt, wir müssen austreten mit einem Abkommen. Dafür hat sie ja wirklich gekämpft wie eine
Löwin. Es ging jetzt mehr um die Frage, wie sie es gemacht
ja,
hat.
Ja, ja, absolut. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, sie kann das nur mit diesem Panzer, den sie um sich herum legt, den sie jetzt auch beschrieben haben. Jetzt ist die Frage, worauf müssen wir uns gefasst machen? Man weiß, dass Boris Johnson gerne Premierminister werden wird. Gucken Sie in die Glaskugel für uns. Meinen Sie, dass es passiert?
Also da stütze ich mich auf die Kollegen, die in Großbritannien sind, die das Geschehen also aus nächster Nähe beobachten. Und wenn ich da mir anschaue, was geschrieben und gesendet wird. In der Tat sieht es so aus, als würde es auf Boris Johnson hinauslaufen. Und fast noch wichtiger als diese Frage ist natürlich, wie geht es mit dem Brexit weiter?
Ja? Wird
haben
das
wir
dann
jetzt
ein harter
Brexit, von dem wir ja wissen, das hätte sehr viele Konsequenzen, die sehr unschön wären.
Das ist in der Tat richtig. Dann kämen Zölle, Zollkontrollen. Jetzt soll der neue Scheidungstermin der 31. Oktober sein, weil man natürlich noch Zeit braucht, um sich, wenn das tatsächlich kommen sollte, darauf einzustellen.
Ich glaube, jetzt eine Prognose zu treffen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, also das traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, selbst die, die, wie gesagt, nicht jeden Tag nichts anderes machen als das, sind auch nicht sicher.
Am Sonntag ist die Europawahl, jetzt ist es wirklich nicht mehr lange hin. Und in Bremen wird auch die Bürgerschaft gewählt. Die Prognosen für die Sozialdemokraten sehen nicht so besonders gut aus. Und jetzt liest man, dass Martin Schulz einen Putsch gegen Andrea Nahles vorzuhaben scheint. Martin Schulz, von dem man ja länger eigentlich nicht mehr viel gehört hat. Er will Nahles wohl als Fraktionschefin ablösen. Sollte es so sein, wäre Martin Schulz, Frau Furudastan, gut beraten, so vorzugehen?
Nein, das wäre er gar nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit dem Putsch so richtig ist. Also was ich schon sehe, ist, dass Martin Schulz den Eindruck hat, dass er noch mehr beisteuern könnte zum Erfolg der Sozialdemokraten und überhaupt noch mehr mitmischen könnte, als er das jetzt tut. Er hatte ja einen sehr, nicht nur unschönen, sondern sehr unrühmlichen Abgang. Letztes Jahr, ich würde sagen, überwiegend selbstverschuldet und unterstützt von der Parteispitze. Das ist alles sehr unglücklich gelaufen. Ich habe den Eindruck, er will das auf irgendeine Weise wieder wettmachen und findet sowieso, wie gesagt, dass er da eine größere Rolle spielen sollte. Aber dass er jetzt und dann noch unterstützt von wichtigen Leuten in der Partei tatsächlich einen Putsch vorbereitet, das sehe ich nicht.
Das sehen Sie nicht. Uns zugeschaltet Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio. Herr Findhammer, sehen Sie das?
Naja, ich würde mal sagen, Putsch ist tatsächlich ein großes Wort. Und ein Putsch in einer demokratischen Partei lohnt sich nur, wenn man ausreichende Mehrheiten hinter sich weiß. Und ob das bei Martin Schulz der Fall ist, da gibt es dann doch einige Fragezeichen. Dass die Partei nervös ist, Sie haben die Punkte ja schon erwähnt, das liegt automatisch auf der Hand. Die Wahlen gehen absehbar verloren oder mit Ergebnissen aus, jenseits dessen, was man sich erhofft hatte. Und dann stehen ja ohnehin in der Partei einige Personalwechsel an, zumindest der von Katharina Barley, die nach Brüssel gehen wird, und möglicherweise auch von Franziska Giffey. Das heißt, die Partei muss sich da schon Gedanken machen, wie das überhaupt weitergeht, wie man sich neu aufstellt, ob beispielsweise Andrea Nahles zurück ins Kabinett gehen könnte, um dort einen Posten zu besetzen, um der SPD dort mehr Farbe zu bekommen. Denn daher kamen ja die Überlegungen, wenn sie ins Kabinett ginge, dann könnte Martin Schulz auf diesen Posten springen. Aber da gibt es tatsächlich noch andere. Da fallen noch die Namen von Hubertus Heil, von Matthias Mirsch und von Achim Post, dem Vorsitzenden des Nordrhein-Westfalen Landesverbandes. Also all das zeigt, die Partei ist nervös, und dass es da dieses Gespräch gegeben haben soll zwischen Andrea Nahles und Martin Schulz, zeigt, dass auch Andrea Nahles sicherlich nervös ist in diesen Tagen, weil man genau weiß, die SPD wird sich nach dieser Wahl irgendwie neu aufstellen müssen.
Wir haben uns ja nicht darüber unterhalten, ob Martin Schulz sich das zutraut. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber dass er dann auch genug Leute hinter sich hat. Ich meine, es ist ja nicht so nur, dass wir Medien das kritisiert haben, wie das mit ihm gelaufen ist und was er gemacht hat, sondern er hat ja auch in der Partei selber, hat er natürlich Leute, die hinter ihm stehen, aber das müssten sehr, sehr viele Leute sein. Und ich glaube auch, Herr Findhammer, ich weiß nicht, wie das in Ihren Augen aussieht, dass wenn Andrea Nahles diesen wirklich sehr wichtigen und sehr einflussreichen Posten der Fraktionsvorsitzenden verlieren würde, was heißt verlieren würde, wenn sie wechseln würde ins Kabinett, dass man dann nicht sagen würde und die Resonanz nicht wäre, ach so, jetzt ist sie wieder Ministerin, ja, das ist ja auch sehr schön für die SPD, und sie war ja eine sehr anerkannte Ministerin, sondern das würde tatsächlich als eine Art Entmachtung aufgefasst werden, und das wäre es ja faktisch auch.
Ja, aber auf der anderen Seite war es für die SPD auch immer klar, dass der Doppelhut auf Dauer schwer durchzuhalten ist. Fraktionsvorsitzende und auf der anderen Seite Parteivorsitzende. Vielleicht wäre es für Sie dann doch praktischer, im Kabinett mitzusitzen am Regierungstisch als stellvertretende Regierungschefin. Das wären möglicherweise Konstellationen, weil die SPD in der Tat das Problem hat. Sie wird sich nach diesen Wahlen neu aufstellen müssen, um die Frage zu stellen, kann und will sie überhaupt noch mit an der Regierung bleiben. Die Landtagswahlen im Osten, wir haben ja auch gleichzeitig Kommunalwahlen am Wochenende, deuten sich ja auch an, dass es da auch weitere herbe Verluste für die SPD geben wird. Und insofern wird sich in der Partei unweigerlich die Frage stellen, will man noch mit an der Regierung bleiben oder wagt man den Bruch der Koalition? Und ich vermute mal, dass Andrea Nahles und die Spitzen der Partei das in jedem Fall verhindern wollen.
Richtig. In Teilen der Partei wird diese Frage aufkommen. Also ich glaube schon, dass die Parteispitze und wesentliche Teile der Partei, die jetzt zum Beispiel im Bundestag sind und so, dass da der Gedanke, wir sollten aussteigen, nicht ganz so weit verbreitet ist wie in anderen Teilen.
Also das sagt Frau Oderstan. Herr Findhammer, Sie hatten diese anderen Nachfolger von Andrea Nahles genannt, die Namen Hubertus Heil, Lars Klingbeil, Achim Post. Sind die prinzipiell besser aufgestellt als ein Martin Schulz?
Naja, alle haben ihre Fürs und Widers, alle sind in der Partei anerkannt und zum Teil auch stehen sie in der Kritik. Ich glaube aber, dass es eben, nochmal auf den Putsch zurückzukommen, von einem Putsch zu reden, ist in der Situation tatsächlich schwierig, dass sich die Partei aber Gedanken machen muss, wie sie sich neu aufstellt. Diese Frage stellt sich tatsächlich unweigerlich, und dann kommen eben diese Namen bis hin zu Matthias Mirsch ins Spiel. Und ich vermute, dass man am Montag damit beginnen wird, dann dieses neue Personalkarussell einfach klarer zu sehen. Wer da allerdings den Kopf vorne haben könnte, das kann ich im Moment auch nicht einschätzen. Das hängt ja auch ganz stark davon ab, wie sich eben die beiden Landesverbände, die stärksten Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, da positionieren. Denn die dürften in diesem Spiel den größten Einfluss haben.
Und wenn aber die SPD ein bisschen besser abschneidet als erwartet, könnte Frau Nahles vielleicht auch weitermachen?
Dann vielleicht schon, aber wirkliche Ruhe kehrt natürlich nicht ein, weil ein Wahlverlust bleibt ein Wahlverlust, selbst wenn er am Ende besser ausfällt, als man gedacht hat.
Und Andrea Nahles ist auch jetzt unabhängig von diesen bevorstehenden Wahlen, für die es nicht so sehr gut aussieht, was die SPD angeht, angeschlagen. Mhm. Also sie hat in den letzten Wochen oder Monaten einige Kritik auf sich gezogen.
So, und da gibt es tatsächlich keinen Namen in der SPD, von dem man sich wirklich einen Befreiungsschlag erwarten könnte.
Gerade haben wir über die SPD hier in Deutschland gesprochen, die in keiner sehr komfortablen Lage ist, um es, ja, ich sag mal, nicht so hart auszudrücken. In den Niederlanden sieht es ganz anders aus. Dort haben die Europawahlen ja gestern bzw. am Mittwoch schon angefangen. Und eine Prognose sagt, die Partei von der Arbeit profitiert dort offensichtlich von ihrem prominenten Spitzenkandidaten Frans Timmermans und kann den Stimmenanteil gegenüber 2014 fast verdoppeln. Also die Sozialdemokraten in den Niederlanden. Hier die Einzelheiten kurz bevor wir drüber sprechen von Ludger Kaczmierczak.
Die PvdA kommt auf rund 18%. Auch die Grünen und die konservativ-liberale FVD von Premier Rutte können zulegen. Thierry Baudet, der neue Politstar auf Rechtsaußen, heimst zwar auf Anhieb 11% der Stimmen ein, bleibt damit aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. Größter Verlierer des Abends ist jedoch Geert Wilders, dessen nationalistische Partei für die Freiheit stürzt von 13% auf 4% ab.
Das sind also die Ergebnisse in den Niederlanden, beziehungsweise es sind Prognosen, noch keine definitiven Ergebnisse. Die gibt es erst am Sonntag, wenn dann auch in den anderen EU-Ländern gewählt wurde. Wir haben uns gefragt, Frau Verhoerdersen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ist das nicht wahlbeeinflussend, wenn wir da jetzt schon solche Prognosen haben, wenn wir diese Prognosen schon kennen? Werden wir uns nicht auch ein bisschen daran orientieren, wo wir dann wählen am Sonntag?
Also hier befinden wir uns im Bereich der Spekulation. Wir wissen es nicht und können das jetzt auch nicht so schnell recherchieren, was da passieren wird. Ich würde mal sagen, bei diesem Ergebnis kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das in Deutschland einen nennenswerten Effekt hat. Also dass jemand sagt, zum Beispiel, weil jetzt die Sozialdemokraten vorne liegen, dann animiert mich das jetzt doch zur Wahl zu gehen, genau, weil ich will das verhindern, dass es hier passiert oder umgekehrt.
Oder will das die ist Rückenwind.
Genau,
auch hier stärken.
Genau, ich will sie hier stärken. Guck mal, die sind ja doch noch, die nippeln ja doch noch nicht ab und dann gebe ich denen jetzt auch hier Rückenwind. Also
Timmermans will ja auch EU-Kommissionspräsident werden.
Richtig.
Also insofern könnte man ja sagen, na gut, also da auf dieser Welle schwimmt.
Also dass das jetzt die großen Massen sind, glaube ich nicht. Aber man muss ja, wenn es so eine Regelung gibt, dass das erlaubt ist, dann muss man sich ja auch immer vorstellen, wie wäre das in einer Situation, wo ein sehr viel, sozusagen, wo was sehr viel Nennenswerteres, Stärkeres passieren würde. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, in einem Land sahnen Rechtsradikale so richtig ab. Ja? Dass das dann Leute zum Beispiel hier animiert, die sagen, ach ja, ob ich wählen gehe oder nicht, weiß ich nicht so genau. Habe ich irgendwie eigentlich was anderes vor am Sonntag oder so, dass die dann sagen, nee, unter diesen Umständen, das will ich natürlich nicht, dass das in Europa passiert und ich will auch gar nicht, dass das hier in Deutschland der AfD Auftrieb gibt oder umgekehrt, wenn es eine extreme linke Partei ist und dann konservativ eingestellte Menschen sagen, um Gottes will ich verhindern und dann gehe ich vielleicht doch wählen oder überlege mir nochmal, was ich wählen wollte oder so. Also auch dieses Gedankenszenario muss man natürlich immer vor Augen haben und dann muss ich sagen, finde ich das nicht ganz ohne, dass das erlaubt ist, sind noch keine endgültigen Ergebnisse, Sie haben es gesagt, aber es sind Prognosen, es sind Trends, die werden sich auch aller Wahrscheinlichkeit nach bestätigen und das finde ich nicht unproblematisch.
Ja, ich finde es in der Tat auch nicht unproblematisch. Allerdings ist die Wahlbeteiligung bei 41% in den Niederlanden, das ist ja eine große Wahlbeteiligung, könnte ja sein, also einigermaßen für eine Europawahl. Für eine Europawahl, ja, immer mit bedacht. Könnte ja sein, dass zumindest daran man sich ein Beispiel nimmt und sagt, na gut, also wir nehmen das hier mal auch wichtig. Aber Sie sagen, nee, Sie glauben, sozusagen dieser Effekt wird sich nicht einstellen.
Ja, also ich glaube, dass wenn die Europawahl hier auch, wenn da auch viele Menschen an die Urne gehen am Sonntag oder jetzt schon Briefwahl gemacht haben, dass das eher mit der hohen Aufmerksamkeit zu tun hat, die aus unterschiedlichen Gründen auf dieser Europawahl jetzt liegt. Wie gesagt, die Ergebnisse in Holland mag es bei dem einen oder anderen in irgendeiner Weise motivierend wirken. Ich glaube, so den Riesenschwung wird jetzt alleine von diesen Prognosen nicht ausgehen. Aber wie gesagt, trotzdem.
Jemand, der vielleicht Einfluss hätte nehmen können auf die Europawahl und auf die Ergebnisse in Deutschland, wäre die Bundeskanzlerin gewesen, Angela Merkel. Aber sie hat sich sehr zurückgehalten. Sie hat heute einen von zwei Wahlkampfauftritten. Der erste war letzte Woche in Zagreb und ein weiterer Termin eben heute bei der CDU und CSU in München. Hätte sich Frau Merkel mehr reinhängen sollen in diesen Wahlkampf?
Also ich finde schon. Ich meine, Teil der ihrer Spin-Doktoren weisen ja darauf hin, dass jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer die Parteivorsitzende ist und dass Merkel ihr da nicht groß reingrätschen möchte. Und trotzdem denke ich, sie ist die Bundeskanzlerin. Sie ist sozusagen die oberste Verantwortliche. Es ist eine wahnsinnig wichtige Zeit. Es ist eine Zeit, in der sich viel entscheidet, was existenziell ist. Und es ist die Europawahl, es ist ihre eine ihrer letzten Wahlen in dem Amt. Also ich finde es nicht in Ordnung. Ich hätte schon gesagt, da sollte sie sich öfter einschalten.
Sollte sie sich engagieren. Wir haben über Martin Schulz gesprochen, der bei der SPD wieder ein Spitzenamt gerne haben wollen würde, so wird zumindest kolportiert. Wir haben über Theresa May gesprochen, die zurücktreten will. Frau Verrudastan, wie ist das zwischen Männern und Frauen? Die einen wollen gerne immer wieder an die Spitze, die Frauen gehen. Wir haben über Angela Merkel gesprochen, die sich im Europawahlkampf ihrer Meinung nach nicht genügend engagiert hat. Das scheint so ein Muster zu sein. Die Frauen treten eher zurück, sind eher zurückhaltend, die Männer drängen nach vorne.
Also wie immer im Leben kann man das natürlich nicht total verallgemeinern, aber ich würde sagen, dieses Phänomen des Unentbehrlichkeitswahns, also dieses Gefühl, wenn ich es nicht mache, geht die Welt unter, das ist nach meiner bescheidenen Beobachtung bei den Männern sehr viel stärker verbreitet als bei den Frauen. Angela Merkel hat sich ja nicht engagiert, weil sie keine Lust hatte oder weil das Thema sie nicht interessiert, im Gegenteil, sondern ich glaube, sie hat jetzt wirklich gesagt, so jetzt das Feld gehört jemand anderen. Das beobachte ich bei Männern in Spitzenämtern zumal sehr viel seltener.
Und würden Sie es gerne öfter beobachten?
Ich würde es gerne, also ich finde, dass Frauen sich davon ein bisschen was manchmal abgucken könnten. Aber vor allen Dingen, finde ich, könnten Männer sich da von Frauen auch manchmal ein bisschen was abgucken. Der Fall Martin Schulz ist so ein Fall, wo man wirklich sagen muss, Junge, lass es. Lass es,
sagt Ferdas Verrudastan. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde und den Tag mit mir sortiert haben.